Heute reden wir über zwei Serien, die muss man eigentlich mal gesehen haben. Und los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Ihr wisst es, ihr kennt es. Mein Name ist Fabian Riedner und mir gegenüber sitzt virtuell Mario Thunert.
Aha, ja, Mario und nicht Manuel.
Ich hab's nachgehört.
Die Zeiten von Manuel bei Quotenmeter sind vorbei. So, jetzt gar nicht böse gemeint, aber war so vor 10 Jahren. 2005 Manuel, 2025 Mario.
Genau. Und ja. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Serien unterhalten. Es ist ja schon ein wenig fast Ende des Jahres, dass man vielleicht mal zurückblicken kann, welche Serien man dieses Jahr angeguckt hat und vielleicht gut fand. Und vielleicht erzählen wir uns auch ein bisschen Gegenseitiges dazu. Ich habe ja gehört, dass es bei dir zum Beispiel auf Der letzte Bulle fiel. Und Der letzte Bulle ist ja jetzt auch wieder zurück. Und interessanterweise läuft Der letzte Bulle jetzt nicht so gut, wie er dann vor 10 Jahren lief bei Sat.1, aber hat auch um die 1,8 bis 2,1 Millionen Zuschauer, die linear gucken. Wir wissen gar nicht, wie viel das noch zusätzlich sind. Also es ist ja schon... eigentlich ein großer Erfolg, auch wenn der Kinofilm ja eigentlich im Kino ein Flop war. Die Ausstrahlung hat auch knapp 1,7 Millionen Zuschauer bei Sat.1 geholt. Warum der Sinneswandel? Warum hat man den letzten Bullen erst so überhaupt beendet und ist der neue letzte Bulle überhaupt gut?
Ich würde jetzt zustimmen. Also ich würde jetzt, also so aus meiner Sicht, also so für meine Relation, die ich anlege, ist das jetzt für mich nicht der absolute Übererfolg, den die da aktuell mit haben, aber ich würde sagen, es ist ein solider Erfolg. Also du hast recht, mit der Gesamtreichweite kann Sat.1 sicherlich zufrieden sein. Das sind ja auch Marktanteile und Reichweiten, die die nur noch ganz selten einfahren. Teilweise liegen die ja schon so weit unten, dass sie nur noch 3-4% holen. Da ist der letzte Bulle beim Doppelten. Von der Zielgruppe her lief es am Anfang auch passabel, also so mit 9-10%. Jetzt ist es ein bisschen abgefallen auf 6%.
Ja, das sind unterm Strich 100.000 Zuschauer, die vielleicht doch in die App gewechselt sind zu Join. Außerdem 2 Millionen, da kannst du endlich mal wieder Werbung im großen Stil verkaufen, weil du verkaufst ja halt heutzutage nicht mehr nur an 49-Jährige. Ich habe ja schon tausendmal erzählt, dass mein Vater mit 68 fitter ist als meine Oma damals. Mein Opa, der schon mit Anfang 60 gestorben ist und der auch eigentlich krank war.
Also grundsätzlich kann man definitiv sagen, dass, glaube ich, sich Sat.1 auch gerade bei dieser Gesamtreichweite, die die damit ziehen können, sicherlich glücklich schätzen kann, dass sie diese Serie jetzt wieder im Programm haben. Bei den Programmmarken spielt die jetzt nicht ganz vorne mit, ganz sicher nicht. Aber zumindest auch, glaube ich, letztes Mal lag es zumindest noch bei 0,25 Millionen Kontakten. Also das zumindest kommt es da rein in diese Programmmarken. Damit kann man sicherlich nicht auch komplett unzufrieden sein. Also ja, ich glaube, grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass sich die Neuauflage gelohnt hat. Und Stand jetzt würde ich auch es für sehr realistisch erachten, dass sie da eine zweite Staffel machen von der Neuauflage.
Und wir kennen ja auch die Amazon-Aufrufzahlen nicht. Die sind ja auch nicht in den Programmmarken drin.
Das stimmt, ja. Also es ist ja so, dass Amazon erst seit einigen Wochen in diese Programmmarken mit reinfällt. Ne? Also ich glaube, sie haben das so gelegt, dass sie die Erfassung zugelassen haben mit dem Start von Maxton Hall, weil sie das wahrscheinlich auch für sich so marketingtechnisch einfach verbuchen wollten, weil sie wussten, dass sie damit wahrscheinlich das Ranking anführen werden. Der letzte Bulle war jetzt schon, glaube ich, im ganzen letzten Monat oder in den ganzen letzten 2 Monaten schon bei Amazon Genau, und wie da die Programmmarkenaufrufe waren, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich finde es aber tatsächlich schon bemerkenswert, dass scheinbar doch irgendwie vom Publikum aus doch auch so diese Connection letzter Bulle, Sat.1 irgendwie doch noch recht fest da zu sein scheint. Also diese Bindung scheint noch da, die verbinden die Marke irgendwie mit dem Sender. Also finde ich bemerkenswert und zeigt mir doch, dass so diese, ja, diesen großen Mischmasch, den wir zurzeit gerade erleben, ne? Also dass eigentlich so diese ganzen Sendungsmarken irgendwie bei zig Streamern zur Verfügung sind, vielleicht teilweise doch gar nicht so dem Publikum entgegenkommt, sondern das Publikum auch klare Zuordnungen vielleicht sucht. Und deswegen, ja, auf jeden Fall, ich fand es gut, dass sie die Neuauflage gemacht haben. Finde, das kommt eigentlich auch zu einer ganz guten Zeit. Ich glaube, die haben die Serie damals halt eingestellt, weil Henning Baum auch nicht mehr so die große Lust hatte, die Serie so fortzuführen, weil ich mich noch so grob dran erinnern kann, dass sie dann auch mit der letzten Staffel schon so experimentiert haben.
Ja, und da wurden deutlich, die Quoten schlecht.
Da wurden, ja, so schlecht waren die jetzt nicht, glaube ich, die waren schon nachgelassen, also die hatten mal zu Hochzeiten so um die 15%, 16% Marktanteil und ich glaube, die letzte Staffel ist dann so auf 11% gefallen.
Nein.
Nach heutigem Maßstab.
Da irrst du dich.
Echt?
Die letzte Staffel, die lief tatsächlich im April 2014.
Ja.
Und die ist schon tatsächlich ein Stück deutlicher abgefallen. Allerdings jetzt nicht so chaotisch, wie man das dachte. Also die hat so teilweise nur 3 Millionen Zuschauer gehabt, während der letzte Bulle auch in den früheren Staffeln immer gut 4 Millionen hatte.
Okay.
Weil das einfach ein großer Erfolg war und Marktanteile auch, gut, da hast du recht, bei den jungen Zuschauern haben 1,5 Millionen noch zugeguckt.
Ja, das ist natürlich für heutige Dimensionen ist das immer noch extrem. Genau, ich hatte das so in Erinnerung, dass sie sich damals, zumindest was die Zielgruppe betraf, noch so knapp zweistellig gehalten haben. Aber du hast recht, es ging dann aber schon
wir reden
runter.
Wir reden von Zeiten, wo man gesagt hat, also ja, es war alles super.
Genau, ja. Also grundsätzlich von den Quoten hätte man sicherlich damals durchaus noch die Entscheidung treffen können, das fortzusetzen. Ich glaube, das hatte dann inhaltliche Gründe. Wie gesagt, die haben dann versucht, eine sehr horizontale Erzählweise zu etablieren in der letzten Staffel der, ich sag jetzt mal, der Originalversion. Und ja, ich habe das auch so ein bisschen so als so eine Art Schlusspunkt, vorläufigen Schlusspunkt gesehen, wo auch ich teilweise so den Eindruck hatte bei Henning Baum, dass er jetzt sagt, ja, das ist jetzt nochmal ein Punkt, wo ich dieser Figur nochmal eine neue Facette hinzufügen kann, aber wenn ich das praktisch dann erzählt habe, dann ist die Figur vielleicht auch erstmal ein Stück weit ausgelaufen. Den Kinofilm habe ich ehrlicherweise nicht gesehen, da habe ich nur irgendwie praktisch mitbekommen, dass sie eigentlich die gleiche Geschichte nochmal in konzentrierter und kompakterer Form erzählt haben, teilweise dann einfach Rollen durch neue Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt haben, was ich jetzt eigentlich ziemlich lame fand, weil das hätte ich jetzt überhaupt nicht gebraucht, da einfach nochmal eine Nacherzählung in anderem Gewand zu bekommen. Ich glaube, das war, da haben sie so ein bisschen vielleicht so diese ganze Konstellation nochmal aus Kommerzgründen geschlachtet, sage ich mal. Jetzt bei der Neuauflage.
Hat überhaupt nicht funktioniert. Ich muss vielleicht reingrätschen. Der Film, der wurde tatsächlich dann von Warner Brothers alleine produziert.
Okay.
Wahrscheinlich hat man sich dann auch so ein bisschen gedacht, wir gucken mal, wenn das ein Erfolg wird, dann können wir das vielleicht auch nach Amerika exportieren.
Ach so. Mhm. Gut, das kann sein, ja. Ich meine, die haben immer mal wieder versucht, Sat.1-Serien zu exportieren, ne? Ich glaube, es gab mal Einstein mit Tom Beck.
Geht auch jetzt nächstes Jahr in Serie.
Tatsächlich, ja. Ich habe auch gesehen,
dass es...
Genau. Im Herbst, ja, okay. Mhm.
Der Hauptdarsteller von Criminal Minds, der frühere, dieser Intelligenz Typ,
ja,
der spielt das. Matthew Gray Grumbra oder so.
Ja, der mit den langen Haaren, ne? Der genau. So ein bisschen so hippie-mäßig unterwegs aussieht. Ja, so ein bisschen so eine junge Version von Charles Manson, ja.
Lustigerweise, was du auch sagst, es wurden komischerweise nur Sat.1-Serien immer mal so international exportiert. Also scheinbar sitzen da in zweiter Reihe seit 20 Jahren bei Sat.1 auch Leute, die gute Stoffe eigentlich auswählen.
Ja, die hatten ja auch irgendwie so dieses Distributionsstudio Red Arrow oder so, glaube ich, oder? Wo, die dann irgendwie versucht haben, diese Sachen, diese Lizenzen international eben unter den Mann zu bringen, sage ich jetzt mal, an den Mann zu bringen. Ja, deswegen, man sieht das auch mit den Joko und Klaas Shows und so teilweise. Und ich glaube, Mein Mann kann und so haben sie dann auch irgendwie, ja, also die haben da damals, glaube ich, schon einen ganz guten Job gemacht. Ja, was ich jetzt sagen kann zu Letzte Bulle, ich habe jetzt die ersten 3 Folgen gesehen und muss sagen, ich habe mich zuweilen ganz gut unterhalten gefühlt. Irgendwie auch ein Satz, den ich jetzt schon häufiger mal gesagt habe im Podcast, aber da trifft es wieder so zu. Es aber so ist, dass ich jetzt nicht finde, dass es so der absolut große Aufschlag ist. Also es ist leider so, dass auch die Anfangsfolge wieder sehr vollgepresst ist. Da wird viel abgehandelt innerhalb von kurzer Zeit. Da fehlt mir teilweise so ein bisschen diese emotionale Fallhöhe, weil es ja so ist, dass das ist jetzt ein Spoiler, den ich vornehme, es so ist, dass ja scheinbar Mick Briscoe mit einem Flugzeug abgestürzt ist und irgendwie auf einer Insel gestrandet ist und dann sieht er aber auf dem Meer ein Boot, in das er einsteigt und dort praktisch gerettet wird nach 11 Jahren, die er scheinbar auf dieser Insel verbracht hat. Und dann kommt er eben zurück nach Essen und trifft da auch seine alten Kollegen. Und ja, praktisch so dieses Wiederaufeinandertreffen und diese Feststellung, ey, der Todgeglaubte, der lebt noch, das ist teilweise doch sehr arg gedrungen vonstatten gegangen. Und wo ich dann sage, da hätte man für mich so von der Dramatik her noch ein paar Körner rauspressen können. Also da bin ich teilweise so ein bisschen enttäuscht, wie sie das sehr im Schnellgang irgendwie abgehakt haben.
Ja, hört sich auch genauso an.
Ja, also es ist tatsächlich so, es geht dann zum Beispiel los, dass Mick Briscoe wie so eine Art Robinson Crusoe auf so einer Insel gezeigt wird mit einem Papageien, den er irgendwie auf einem Ast sitzen hat, mit dem er spricht. Und ich glaube, es war so eine Anspielung auf Castaway mit Tom Hanks. Und genau, das war mir tatsächlich so ein bisschen zu überzeichnet. Also natürlich ist Der Letzte Bulle irgendwie so eine Serie, die so ein bisschen in Richtung Schmunzelkrimi tendiert, ne? Also dass man eben auch eben Humorfacetten mit reinbringt und eigentlich so der Procedural Kriminalfall und die Lösung von dem Fall eigentlich so zum Nebendarsteller so ein bisschen wirkt und so ein bisschen auch zu vernachlässigen ist. Aber ich muss sagen, so ganz gelungen fand ich die Mischung nicht, weil ich fand so dieses ganze Szenario, was sie da am Anfang auf der Insel gebaut haben, tatsächlich ein bisschen zu absurd und ein bisschen zu überzeichnet. Also da hat es mir doch sehr schwer gefallen, weil sie haben doch dann aber diese ganze Geschichte dann im Nachgang doch sehr ernst genommen. Und da tat ich mich dann so ein bisschen schwer mit, da diesen Transfer zu akzeptieren, weil das eigentlich für mich eigentlich schon zu, ja, absurd war, irgendwie zu weit weg irgendwie von der Realität. Also so ganz schlüssig fand ich das alles leider nicht. Und das ist tatsächlich dann auch eine Schwäche gewesen, die sich zumindest durch die ersten 2 Folgen weiter durchgezogen hat. Also dass es dann zum Beispiel auch immer wieder sehr klischeehafte Darstellungen gab. Also da gibt es zum Beispiel einen Dr. Berger, der eingeführt wird, der wird dann halt so als dieser klassische Antagonist wird er positioniert. Also praktisch den Gegenspieler von Mick darstellt und dann die Kollegin, die neue Kollegin von Kringe, die ist auch nicht sonderlich gut auf Mick zu sprechen und irgendwie ja, ist das alles sehr hanebüchen teilweise, so wie diese Dialoge dann in der Vernehmung irgendwie strukturiert werden, weil da passiert dann ein Mord an einem Straßenmusiker und dann wird Mick unterstellt, dass er auf einmal irgendwie ja gar nicht auf dieser Insel war, sondern eigentlich ein Serienkiller wäre, der irgendwie für diesen Mord verantwortlich wäre. Und das ist alles so ein bisschen, ja, zu weit von der Realität eigentlich weg. Also zu weird so ein bisschen. Da haben sie teilweise, das finde ich nicht so gut getroffen, leider.
Ja, das ist schade. Das ist aber es hat ja schade, doch zumindest 2 Millionen Menschen konnten damit was anfangen. Es hört sich halt auch ein bisschen, wie du schon sagst, seltsam an, wenn halt zahlreiche Personen, wenn er nach 11 Jahren eben zurückkommt. Mhm. Aber trotzdem muss man ja sagen, von den Darstellern sind wieder viele mit dabei, oder? Kann das sein?
Genau, da sind viele mit dabei. Also natürlich der wichtigste ist sozusagen, ich glaube, Maximilian Grill heißt er, genau. Der halt Kringe spielt, seinen Kollegen, also dass der dabei ist, das ist für mich absolut essentiell, weil ich glaube, die Serie auch deshalb so erfolgreich wurde, weil die beiden halt so komplementär zueinander aufgestellt sind, ne? Weil halt so Kringe als Figur ist halt so angelegt, der ist eher so pedantisch, der ist sehr bodenständig, also so fast schon so sehr spießig. Sieht man jetzt auch zum Beispiel, er fährt ein Elektroauto, ja, er hat ein Smart Home gebaut, also so ein Energiehaus. Und ja, der ist halt praktisch so ein Gegenpol zu Mick, der ja irgendwie einen alten Opel Diplomat fährt und so der komplette Gegenentwurf dazu ist. Aber trotzdem haben die beiden ja irgendwie so einen Zugang zueinander und sind die irgendwie bis zu einem gewissen Punkt auf so einer Wellenlänge. Und ich finde halt einfach auch, dass das nicht nur auf Figurenebene greift, sondern auch unter den Schauspielern. Also ich habe das Gefühl, so die Harmonie zwischen den beiden Schauspielern, die passt auch gut. Und deswegen ja, macht das einfach Spaß, den beiden auch beim Spielen zuzugucken. Und das ist für mich ganz wichtig, dass der wieder dabei ist. Für mich auch wichtig und auch jemand, der absolut glänzt, ist für mich Helmfried von Lüttichau. Der spielt ja inzwischen, oder hat bei Hubert und Staller mitgespielt, ist da vor einiger Zeit ausgestiegen, glaube ich. Auf jeden Fall, der spielt halt wieder den Revierleiter. Und das macht er auch ganz wunderbar. Der hat also so ein bisschen so eine abgedrehte Art und versucht trotzdem aber auch, obwohl er selber so ein bisschen teilweise neben der Rille ist und so nerdig ist, den Mick so ein bisschen im Zaum zu halten und den so ein bisschen in seine Grenzen zu weisen, damit da nicht alles komplett aus dem Ruder läuft. Auch wichtig, Meißner dabei und ein paar neue Figuren. Zum Beispiel eine Pathologin, die halt mit diesem, ich glaube, Oberstaatsanwalt, der halt dann nochmal über den allen schwebt, mit dem eigentlich verheiratet ist und mit dem, Spoiler, mit der Mick dann eine Affäre anfängt mit dessen Frau. Und dadurch wird natürlich auch nochmal ein Konflikt etabliert, weil wenn das der rauskriegt, dieser Oberstaatsanwalt, wäre der praktisch in der Lage, Mick zu feuern, beziehungsweise seinen Wiedereintritt in den Polizeidienst zu verhindern. Und das bringt natürlich eine Konfliktsituation und Fallhöhe. Das haben sie ziemlich gut gebaut. Ja, das ist ganz schön.
Ja, ich habe auch eine Serie angeguckt, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es war sogar eine der Serien, die ich tatsächlich vereinzelt die Folgen wieder mehrfach geguckt habe.
Mhm.
Und es ist ganz
noch einfach. Mal angeguckt hast?
Dreimal habe ich einige Folgen angeguckt.
Wow. Weil
sie genial waren.
Okay. Das ist bei dir natürlich schon eine Aussage, weil du mir ja, glaube ich, mal vor einiger Zeit, wenn ich mich da recht erinnere, gesagt hast, dass du eigentlich keine Wiederholung guckst.
Ich gucke so gut wie keine Wiederholung, es sei denn, ich bin bei Freunden und Verwandten und da läuft der Fernseher. Dann guckt man sich das mal an und ich habe wenige Serien, wo ich explizit Folgen nachschaue. Das ist Emergency Room, das ist Doctor Who, Sherlock und zuletzt jetzt The Studio, worüber ich gerne mit dir reden möchte.
Sehr gerne. Was ist denn, also das heißt, da muss ja, so diese, wie du es gerade schon gesagt hast, diese Serie The Studio bei dir wirklich eine absolute Ausnahmestellung irgendwie einnehmen, die schon lange keine Serie mehr eingenommen hat. Kannst du mal vielleicht beschreiben, was so bei dir so das ausgelöst hat, dass du da so drauf abfährst?
Weil es natürlich mit unserem Geschäft zu tun hat und wir erleben einfach Seth Rogen als Matt, der neue Chef der Continental Studios wird, und sein Kumpel Saul, der eben zum Co-Chef Produktionsvize ist. Und dann gibt es beispielsweise noch Maya, die Marketingleiterin, oder Quinn, die zur Nachwuchsmanagerin wird, oder Patty, die ehemalige Studioleiterin und jetzt Mentorin. Und lauter solche Figuren sind eben dabei. Und es ist zum Beispiel sensationell, es gibt eine Folge, die zweite Folge schon der ersten Staffel. Und zwar fahren die Matt und Saul zum Set von der neuen Serie The Silver Lake. Und die echte Sarah Polley spielt mit der echten Greta Lee. Und die wollen eben jetzt bei Sonnenuntergang eine Schlussszene des Filmes drehen. Und man will aber nur einen One-Liner drehen. Das heißt, 3-4 Minuten am Stück. Und immer wieder macht Matt die ganze Sache kaputt. Und sie müssen wieder neu ansetzen. Man denkt sich, was ist jetzt daran so genial? Denn die ganze Folge ist ein One-Liner, der nicht unterbrochen wird.
Okay. Das ist natürlich schon mal von der Erzählweise besonders, ja. Aber das
und
scheint
auch
ja dann.
Matt geht zwischendrin auch mal aufs Klo. Und ich weiß nicht, ob er da wirklich gerade Pipi machen kann. Oder ob da irgendwie nachgeholfen wird. Aber du hörst das alles, sie reden, interagieren alle miteinander. Es sind gefühlt 50 Leute am Set. Es ist kein Film, sondern es ist eigentlich schon ein Theaterstück, ein 3D-Theaterstück, wie man es eigentlich aus Emergency Room kennt, dass da einfach eine halbe Stunde lang kein Schnitt wirklich entsteht.
Okay. Gut, jetzt ist es natürlich so, dass das an sich schon mal keine ganz alltägliche Erzählweise ist, aber trotzdem ist es ja trotzdem keine Selbstverständlichkeit, dass es dich dann auch wirklich in seinen Bann zieht, weil dafür muss das natürlich dann auch eine gute inhaltliche erzählerische Qualität haben. Ne? Also dass
ja,
praktisch
so
dann die Ereignisse, die sich dann praktisch als One-Liner praktisch abspielen, dass die dann auch wirklich so spannend, dramatisch und interessant sind, dass die auf dich dann auch wirklich so eine Sogwirkung ausüben. Was war denn jetzt dann zum Beispiel innerhalb der ersten Folge? Welche Handlungsstränge schaffen denn dann genau es praktisch dann?
Also es gibt diesen
Effekt auf dich zu haben.
Es gibt einen roten Handlungsstrang generell. Mhm. Und zwar will man auch in die Animationsfilmbranche einsteigen. Und da geht es eben darum, dass man das Cool-It-Maskottchen sich sichert und daraus einen Cool-Aid-Film macht. Jetzt ist das Problem, dass ja es mal mit Cool-Aid das Massaker von Jonestown gab, wo sich alle mit Cool-Aid umgebracht haben. Und Martin Scorsese hat dafür auch ein Drehbuch geschrieben, das dann auch gekauft wird. Allerdings hat Matt dann gesagt, ich habe das nur gekauft, um daraus eben keinen Film zu machen zu können. Und es sind immer diese Szenen, wie Film funktionieren kann, wie es sein kann. Und da gibt es zum Beispiel auch eine wunderbare Folge, die nennt sich Casting. Das ist die 7. Folge. Und da geht es zum Beispiel darum, dass Kool-Aid am Ende von Ice Cube gesprochen wird. Die sagen dann, aber es kann ja Stereotypen über Afroamerikaner bedienen. Und deswegen wird dann rumdiskutiert und dann wird der ganze Cast komplett mit neuen Stimmen besetzt, bis man irgendwann wieder feststellt, man könnte ja eine KI-Firma holen, die das alles macht. Und am Ende sagt man aber, holt man Ice Cube und kontaktiert ihn und sagt dir, du, wie findest du das eigentlich? Und der sagt, alles wunderbar, ich sehe da auch keine rassistischen Vorurteile bedient. Und dann wird wieder alles hektisch rückgängig gemacht. Und das zeigt eigentlich, wie schon fast manisch krank das amerikanische Filmgeschäft ist, dass man sich Gedanken macht, was würden die Leute bei einer Trickfilm-Figur denken, was die Stimme für eine Hautfarbe haben könnte. Und Kool-Aid ist eben eine Figur, die rot ist.
Also du meinst, dass die deswegen vielleicht auch eine oder starke Resonanzen irgendwie erzeugt, weil das eben gesellschaftskritische Diskurse auch bedient und eben auch praktisch Gesellschaftsdiskurse irgendwie mit enthalten sind, die auch gerade Leute in der Realität wirklich beschäftigen. Also wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hatten, immer mal wieder in Bezug auf Serien.
Genau, und dann gibt es zum Beispiel 2 Folgen, die sind völlig anders. Da geht es zum Beispiel darum, da holt man sich Parker Finn, den echten Parker Finn von Smile. Der soll seinen gleichen Film nochmal machen. Und die Nachwuchs die Nachwuchs...
Darstellerin Kraft, oder?
Nee, die Nachwuchskraft, mir ist gerade der Name entfallen.
Ja, ist ja nicht so schlimm.
Quinn. Quinn möchte allerdings ein bisschen Rache nehmen, weil sie die ganze Zeit nie so wirklich wahrgenommen wird. Und dann blockiert sie zum Beispiel mit einem Golfwagen Sauls Parkplatz und dann kann der natürlich nicht rein und will sich irgendwo hinstellen und wird dann allerdings vom Parkwächter des Studios abgewiesen, weil Los Angeles ist ja alles so eng und so klein. Und es zeigt dann zum einen, wie unscheinbar klein so große, mächtige Leute wie der Co-Studio-Boss sein können. Und es zeigt auch, weil in der Folge geht es massiv um Musik und Slapstick. Also es gibt da eine Szene, dann stellt Saul irgendwo sein Auto ab und dann läuft er eben zu seinem Büro und im Hintergrund läuft aber eine Band vorbei, die auch gleich mitspielt und dann bleibt er am Container hängen, weil da jemand die Tür aufmacht, läuft weiter, kommt jemand um die Ecke und dann irgendwelche Soße landet ihm im Gesicht. Und also das ist schon eine Folge, die zum Beispiel wahnsinnig viel mit Musik und Slapstick macht, die man auf jeden Fall sehen sollte.
Okay. Und, eine weitere. Aber sag mir nochmal, um das nochmal ein bisschen besser, also du hast jetzt so praktisch schon so einzelne Ereignisse, die dir praktisch markant im Kopf geblieben sind, die so einzelne Folgen ausmachen. Vielleicht kannst du mir noch mal kurz einen Überblick so verschaffen, was die Grundausgangsposition dieser Serie ist. Also Seth Rogen spielt ja praktisch die Hauptrolle in dieser Serie und er spielt halt diesen Studio-Boss. Wie geht das Ganze überhaupt los? Also ist er jemand, der praktisch ein neues Studio an den Markt bringen will und dann nach Stoffen und
Studio
Inhalten
sucht? Das gibt es seit vielen Jahren. Und okay. wir haben auch Bryan Cranston. Der ist Aha. der Studioleiter und der hat einfach okay. gesagt, ich will das, du bist jetzt der neue Studioboss und außerdem sollst du den Kool-Aid-Film machen.
Und wie ist Seth Rogen an diese Stelle rangekommen? Also hat er schon in dem Business
Weil die
gearbeitet,
vorige,
hat sich dort besorgt?
Genau, der hat beworben, dort oder? Schon jahrelang gearbeitet. Aha. Und Patty, die ehemalige Studioleiterin, wurde halt einfach gefeuert, weil sie halt keinen Kool-Aid-Film machen wollte.
Aha, okay. Und dann geht es praktisch in den ersten Folgen um diese ganzen Reibungen, die da entstehen, um diese Produktion von diesem Kool-Aid-Film, oder?
Das passiert während der ganzen Staffel immer mal wieder und dann auch andere kleinere Filme, was zum Beispiel auch eine völlige lustige Folge ist. Matt hat zum Beispiel in einer Folge eine Kinderonkologin kennengelernt. Und die gehen auf eine Gala für krebskranke Kinder. Und Sarah, seine da Onkologin, und die anderen haben eine ablehnende Haltung gegenüber Kino. Und okay. Jetzt produziert aber Matt mit seinem Team aktuell einen Horror-Slasher, wo Vampire sich gegenseitig infizieren, indem sie sich die Hose runterziehen und einfach mit einem riesigen Strahl aus Kacke sich gegenseitig infizieren. Und da wurde gerade der Trailer fertiggestellt, den zeigt er ihr und auch ihnen bei der Gala für die krebskranken Kinder und die sind einfach entsetzt und sagen, sowas ist überhaupt nicht lustig. Und dann kommt es eben in derselben Folge noch zu einer Wohltätigkeit-Auktion, wo dann Matt einfach Sarahs Freunde einfach aus Prinzip irgendwann überbietet für diesen Golfurlaub und bietet ihnen den Preis an. Und es ist dann am Ende nur noch eine reine Diskussion, was ist wichtiger, eigentlich Ärzte, die für krebskranke Kinder da sind, oder Unterhaltung. Und da steigern sich beide Parteien massiv rein. Und am Ende, das kann man ja soweit spoilern, weil es einfach nur eine lustige Situation ist, muss er eben ins Krankenhaus. Und dann heißt es beispielsweise, naja, im Krankenhaus, das sind die dir helfen und zwei Ärzte. Und die letzte Szene sagt er noch, ja, und wisst ihr, was da auch ist? Ein Fernseher.
Das Wichtigste, das wäre für mich allerdings auch sehr wichtig. Ja, vielleicht kannst du abschließend nochmal auf die Schauspielleistung eingehen, weil das scheint ja auch ein wichtiger Faktor innerhalb dieses Seriengefüges zu sein, weil ich glaube, Seth Rogen wurde ja auch zum Beispiel mit einem Emmy ausgezeichnet, kann das sein?
Ja, also ich habe so das Gefühl, dass Seth Rogen sich eigentlich selbst spielt. Mhm. Und dass die Rolle da auch zu ihm passt. Er hat ja noch eine zweitere Serie aktuell bei Apple TV Plus. Und zwar, ich muss gerade nachgucken, weil die so einen unscheinbaren Namen hat. Er spielt aktuell in, ich muss gerade seine Filmografie, bla 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 bla. Television, platonisch. Der spielt da an, neben Rose Byrne an der Seite einen ehemaligen besten Freund. Die Serie ist ganz nett, aber da würde ich keinen Preis geben. Die kann man einfach mal so wegbingen an so einem Sonntagnachmittag, wenn du auf eine Stunde auf jemanden wartest, immer mal zwei Folgen. Da zum Beispiel finde ich ihn nett gecastet, aber es ist keine Serie,
wofür aber du ihn würdest sagen, Preis geben würde. Dass das gerade bei The Studio einfach das auch praktisch ein Teil dieses Erfolgsrezepts ist, dass Seth Rogen diese Rolle anscheinend so ausfüllen kann, dass sie wirklich eine große Überzeugung irgendwie auf die Zuschauer überträgt und dass er sie so ausfüllt, dass man dem diese Rolle einfach wirklich sehr abnimmt und deswegen vielleicht auch dadurch ein großes Gewicht bekommen, die ganzen Ereignisse, die dort stattfinden.
Definitiv, das wäre meine Einschaltempfehlung, dass man jetzt nochmal guckt, dass man sich Apple TV Plus holt und die Serie anschaut, weil auch so viele Gastauftritte von Leuten sind ja auch in die Handlung und das ist ja der Unterschied zum Beispiel, wie wir das mal gesagt haben bei Call My Agent Berlin, dass die Leute nur Statisten sind, aber in dieser Sendung sind die ganzen Stars wie Steve Buscemi, Charlize Theron, Martin Scorsese, Greta Lee, Olivia Wilde, Zac Efron, Parker Finn beispielsweise, alle direkt eingebunden.
Okay. Auch also ein Pluspunkt. Gut. Ja, dann haben wir eigentlich zwei Serien heute besprochen. Das heißt, du gibst für The Studio eine klare Einschaltempfehlung.
Definitiv.
Ist dann auf jeden Fall was vielleicht dann mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über Weihnachten nachholen könnten. Wenn sie Zeit haben und wenn sie Lust haben, vielleicht eine Serie zu bingen. Vielleicht auch gerade für Leute, die sich wie wir für das Medien- und Filmbusiness interessieren. Unsere andere Serie, die wir besprochen haben, Letzte Bulle, wenn ich da jetzt nochmal abschließend im Punkto Einschaltempfehlung oder nicht eine Aussage treffen müsste, würde ich sagen, dass man die aus Unterhaltungsgründen zwischendurch mal ganz gut wegsnacken kann. Für die Krimi-Spannung würde ich die aber allerdings jetzt nicht unbedingt präferieren, weil dafür sind diese ganzen Procedural-Ermittlungen ein bisschen zu dünn teilweise, aber wer Mick Briscoe mag und auch so eine Art von Charakter irgendwie spannend findet, der kann da zwischendurch schon mal ganz gut reingucken. Aber mehr als so zum Wegsnacken würde ich es jetzt dann nicht sehen.
Und alte Fans sollten die auf jeden Fall mal wenigstens kurz reingucken?
Genau. Also ich bin ja auch so einer, so ein alter Fan, der das früher geguckt hat. Und ich hatte auf jeden Fall jetzt, also ich habe dann schon gemerkt, dass jetzt auch so in der dritten Folge ich immer mehr auch wieder warm werde und es dann auch wirklich, also die dritte Folge war bisher mein Highlight, wo dann auch Ermittlungen sind in so einem Puff, der aber betrieben wird mit KI-gesteuerten Gummipuppen und nicht mehr realen Prostituierten und da gibt es ein paar sehr schöne Szenen. Also ja, also wie gesagt, ich finde noch, dass so dieser ganze Clash so Mick Briscoe, der totgeglaubte Mick Briscoe kommt zurück in die digitalisierte Welt, fremdelt mit Elektroautos, fremdelt mit Social Media, fremdelt mit KI. So dieser Clash hätte, finde ich, noch ein bisschen drastischer ausfallen können, hätte man noch ein paar schönere Interaktionen bauen können, aber auf jeden Fall gibt es unterhaltsame Momente und Leute, die diese Figur Mick Briscoe an sich sympathisch finden und mit dem was anfangen können, die werden sich da auch schon ganz gut unterhalten fühlen bei der Serie, also die können schon ganz gut mal reingucken.
Okay, dann geben wir das so mit und damit danke ich mich dafür, dass du da warst.
Sehr gerne, zum letzten Mal in diesem Jahr.
Genau.
Du machst ein paar Weihnachtsfolgen.
Ja, wenn die klappt, müssen wir mal gucken. Ansonsten musst du am Ende noch herhalten.
Genau, dann setze ich mir halt die Weihnachtsmütze auf und
wichtig ist, dass du dir eine TV-Zeitschrift dann holst. Ich habe sie schon.
Oh mein Gott, eine TV-Zeitschrift.
Ja, sonst funktioniert das
nicht. Sowas gibt es noch?
Ja, sowas lesen 10 Millionen Menschen, Haushalte, 10 Millionen Haushalte. Aber dazu dann nächste Woche mehr.
Okay, naja, seid gespannt. Also ich verabschiede mich auf jeden Fall für dieses Jahr. Wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schöne Weihnachten, guten Start ins neue Jahr und wir hören uns dann 2026 in alter Frische wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.
Tschüss.